Hallo, einen schönen guten Morgen.
Auch hier haben wir uns im Vorfeld spontan geeinigt, uns zu duzen. Nicht, dass der Eindruck erscheint, dass Ulrich und ich in der Stadtverwaltung nur Freunde haben. Wir kannten uns noch nicht, aber mit Jens Düring letzte Woche haben wir es auch schon so gemacht. Und hier haben wir auch gesagt, ja, das Gärtner- und Friedhofsamt, das ist ja ein Amt, was quasi, glaube ich, immer die Leute sind, die ich in der Stadt treffe, die rumfahren mit den kleinen Autos und auf den Beeten unterwegs sind und so. Mehr weiß ich noch nicht. Was sind eigentlich die Zuständigkeiten von diesem Amt? Wo grenzt sich das nach wo ab?
Das Gärtner- und Friedhofsamt in Erfurt ist ein relativ großes Amt. Wir haben im Gärtner- und Friedhofsamt mehrere Bereiche. Das ist natürlich zum einen, wie es zu einer Verwaltung gehört, die Verwaltungstrakt. Dann haben wir einen Bereich, der sich ausschließlich mit Planung um Grünes und wo Grünes betroffen ist, mit beschäftigt. Darüber hinaus gibt es dann noch die eigentlichen, das was gerade angesprochen wurde von dir, die Grünflächenpflege und Verwaltung. Und zusätzlich gibt es natürlich auch noch Werkstattbereiche, es gibt Baubereiche und natürlich gibt es auch uns, die sich mit landwirtschaftlichen Flächen und den Bäumen beschäftigen. Die Forsten zählen auch mit dazu. Das ist in unserer Abteilung nochmal separiert. Und ich bin hier als Teil quasi für die Stadtbäume und bin dort mit meinen Kollegen ausschließlich mit dem Thema Baum beschäftigt. Mhm. Ein sehr übersichtliches Thema, wie es scheint. 4 Buchstaben, aber es hängt eine Menge dran.
Wie viel Bäume sind es denn insgesamt in Thüringen, sag ich schon, in Erfurt? Mal ein bisschen klein bleiben.
Ich muss sogar noch kleiner bleiben. Die Bäume, für die wir zuständig sind, das sind rund 63.000 Bäume. Darüber hinaus gibt es natürlich noch städtische Flächen, wo auch andere Ämter sich noch um die Bäume kümmern. Beispielsweise der Zoopark ist so ein Bereich, der separat ist. Auch die Eger ist separat. Und so gibt es auch noch verschiedene andere, teilweise Kleinstflächen.
63.000 Bäume.
Also ich kann ja gleich mal einsteigen. Wie gesagt, ich habe es bei Jens schon erwähnt, ich habe eine kleine TA-Recherche gemacht und einfach mal die Zeitungsartikel gesammelt. Alle 2,8 Tage war immer was in der Zeitung drin und die 63.000 Bäume, unter anderem eine der Schlagzeile war mal, warte mal, wo habe ich es mal aufgeschrieben, 200 Kilogramm schwerer Ast kracht auf Auto. Da ist eine Esche, hat sich ein Kronenausbruch ereignet. Und das ist, glaube ich, sogar am Umweltamt hinten gewesen. Die Bäume müssen ja kontrolliert werden. Verkehrssicherungspflicht und bei 63.000 Bäumen, das ist natürlich schon ein riesen Aufwand jedes Jahr dann. Und zweimal im Jahr ist, glaube ich, so ein bisschen juristischer Standard, was gefordert wird.
Ist es nicht?
Also zum einen ja, dieser Fall, der jetzt gerade beschrieben wurde in der Schlachthofstraße, darauf möchte ich gerne erstmal eingehen, das war ein Grünastausbruch. Sowas haben wir in, ich will es mal nennen, Extremwettersituationen, kann das eintreten, das ist ein spontanes Ereignis, betrifft mehrere Baumarten, also ist nicht irgendwie baumartenspezifisch und das dort war so ein Fall gewesen. Da gehen wir dann auch gerne an die Öffentlichkeit und nennen eben auch mal so ein Einzelbaumschicksal, was da stattgefunden hat. Das heißt, bei so einem Ereignis, wenn das passiert, kommt bei uns die Meldung rein über die Feuerwehr. Wir selbst kriegen das mit Bürgerrufen an. Wir gehen vor Ort, kontrollieren, was gewesen ist, beräumen und schauen natürlich dann auch die Schadstelle an. Und in dem Fall ist dann nachgearbeitet worden und die Stelle war dann eben ja ohne Schadmerkmale. Das heißt, eben Ereignis auch im Sommer gewesen. Das heißt, es ist aufgrund der Trockenheit ein Mangel sozusagen im Baum und das kann spontan dann eben auftreten. Bevorzugt ist es bekannt bei Pappeln. Da gab es auch mal ein Gerichtsurteil dazu, dass dann nach Möglichkeit Pappeln gefällt werden sollten, wenn es sich um Parkplätze handelt oder sowas entsteht eben dann da heraus, dass so eine Hyperaktivität entsteht und so ein Aktionismus, der dann nicht unbedingt immer zugunsten der Bäume ausfällt. Aber ja, bevorzugt eben auch in den Nachmittagsstunden ist das eigentlich ein Ereignis, was stattfindet, aber es gibt keine konkreten Regeln dazu. Also auch die Wissenschaft ist sich sehr unklar, was dort die ganz konkreten Ursachen sind.
Warum in den Nachmittagsstunden? Weil es da am wärmsten ist? Oder?
Ja, richtig.
Mhm. Und dann sagt der Baum so, einen Ast muss ich loslassen oder irgendwie so, um stehen zu bleiben. Wir sind jetzt schon total konkret geworden. Dabei war ich noch über die 63.000 Bäume immer noch erstaunt und wollte gerne noch mal wissen, was sind das denn für Bäume? Beziehungsweise werden die tatsächlich alle gezählt? Also wie funktioniert das? Woher wisst ihr, wie viele das sind? Und so.
Also wir wissen das natürlich nur übers Zählen.
Ja.
Es gibt da allerdings zwei Kategorien. Wir haben Einzelbäume und wir haben Bestände. Die Zahl allerdings ist immer relevant. Also in Beständen wird eben gezählt und da ist es etwas näher an der Forstwirtschaft dran. Wir machen also eine Negativauslese und der Bestand an sich wird beschrieben.
Was ist eine Negativauslese? Zwei Fachmenschen und ich?
Ja, also sagen wir mal, es wird einfach festgelegt, welcher Baum soll alt werden, welcher wächst dem, der alt werden soll, in die Krone rein und der wird dann gefällt.
Ach so.
Dass die eine schöne Kronbildung machen können. Also ich denke mal, das wird so halbwegs treffen. Gell? Ja.
Genau, richtig. Ah. Das trifft es, wie Ulrich meint. Und unsere Einzelbäume, die werden dann sehr detailliert erfasst. Die haben dann auch im Baumkataster quasi jeder für sich einen Ordner sozusagen, ein Aktenblatt, wo dann die sämtlichen Daten mit drin sind, wo der Verlauf mit drin ist, wie ist er gewachsen, was für eine Krone hatte, was für Schadmerkmale hatte, wie geht's ihm sozusagen. Also wenn man so beschreiben möchte, eine Art Krankenakte, immer in der Hoffnung, es ist eher eine gesunden Akte und die Maßnahmen, die dann aber eben notwendig sind, um verkehrssicher zu sein. Die werden damit notiert. Da gibt es quasi eine Zeitvorgabe, bis wann das erledigt sein soll. Und dann wird das abgearbeitet.
Also damit hängen sicherlich auch diese Nägel mit diesen schwarzen Köpfchen da zusammen. Also das sind keine Aufhänger für irgendwelche Hundehinterlassenschaften, die Hundeeigentümer einsammeln, sondern ich denke, da sind Informationen drin gespeichert.
Richtig.
Ich denke, viele sehen das hin und wieder. Die sind ja auch, glaube ich, so auf 1,80 Meter Höhe oder ich weiß es nicht so grob.
Was das sind Nägel, die da, wo das drin gespeichert ist? Oder
es
was
sind mehr? Relativ große, auffällige Schrauben. Zumindest wenn man die einmal gesehen hat, dann fallen sie einem eigentlich ganz gut ins Auge. Mit einem schwarzen Kopf. In diesem schwarzen Kopf ist ein Chip mit drin. Und wichtig ist ja für uns, bei 63.000 Bäumen kann man sich vorstellen, dass nicht jeder jeden Baum exakt kennt. Das heißt, wir brauchen eine eindeutige Verknüpfung. Und die beispielsweise wird eben über einen solchen Tag gemacht, wo diese Zuordnung dann letztlich möglich ist. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, die wir auch anwenden. Beispielsweise bei unseren Jungbäumen sieht man, dass schlichtweg mit einem gelben Stift die Nummer an den Baum rangeschrieben wird und wir dadurch eindeutig sagen können, quasi um welchen es geht und wenn man dann in die Daten schaut, dass es sich auch um diesen Baum letztlich handelt. Und es gibt auch Aluplättchen, die wir verwenden. Beispielsweise, also da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man Bäume markieren kann und das ist eben wichtig. Verkehrssicherungspflicht, das wird sich heute wahrscheinlich als Hauptthema mit herauskristallisieren, weil auch wenn es um Krankheiten geht, wenn es um das eindeutige Zuordnen der Bäume geht, dann ist halt einfach der Hauptgrund die Verkehrssicherheit.
Also Verkehrssicherheit heißt jetzt nicht, dass ich mit dem Auto schön dran vorbeifahren kann, sondern dass vom Baum ausgehende Gefahren halt im Zweifel zu beseitigen sind.
Richtig.
Wenn sie ein gewisses Maß überschreiten, denke ich mal, ja.
Genau. Also wir haben ja gerade schon ein Thema gestriffen. Der Grünastausbruch ist quasi so ein Symptom, was sehr spontan auftreten kann. Da gibt es keine Mittel und Wege, das quasi verhältnismäßig im Vorhinein abzuschätzen, abzuklären, abzustellen. Allerdings andere Sachen, wie zum Beispiel Totholz oder was sehr auffällig wäre, und eine gewisse Dimension hat, das muss natürlich dann rechtzeitig beseitigt sein.
Was sind denn noch Sachen, die da beachtet werden müssen? Also ich stelle mir allein schon es schwer vor, ich sehe jetzt eine Baumkrone mit vielen, vielen Ästen. Woran erkennt ihr denn, dass da irgendwie ein Ast gefährlich sein könnte für Leute?
Also dann vielleicht nochmal in unsere Struktur rein. Wir uns mit den Bäumen beschäftigen, haben eben als Hauptteil die Baumkontrolle und die Baumpflege. Daneben gibt es noch andere Schnittstellen, auf die kommen wir dann vielleicht noch später zu sprechen. Wir haben Baumkontrolle, das heißt eigene Baumkontrolleure, die unsere vielen tausend Bäume kontrollieren. In der Regel, das war vorhin auch schon mal angesprochen, so ein Kontrollintervall sollte einmal im Jahr sein. Sind sie quasi am Baum, dann werden die Daten aufgenommen, digital. Da hilft eben unter anderem diese Baummarkierung, damit man wirklich genau weiß, aha, an dem Baum, zu dem ich jetzt die Daten ausfülle, bin ich jetzt. Und das kann zugeordnet werden. Und dann wird am Baum im Prinzip angeschaut, der Wurzelbereich, der Stamm und die Baumkrone. Mhm. Das sind so die drei großen Themen. Und da, wenn natürlich eine Belaubung ist, macht es das recht schwierig einzusehen. Aber wenn man vom Boden aus kontrolliert und quasi ringsherum geht und auf bestimmte Strukturen achtet, kann man das relativ gut einschätzen. Wie gesagt, also beispielsweise so ein Grünastausbruch ist ein Sondermerkmal, aber alles andere, dafür sind es eben geschulte Leute, die eben als mit einer Zertifizierung, mit einem grünen Hintergrund daran gehen und bestimmte Merkmale am Baum oder in der Krone, wie zum Beispiel, wie sind die Astverbindungen? Sind dort Pilze zu sehen? Ist dort eine Kronensicherung drin? Mhm. Wie ist die Kronensicherung?
Sind das diese Sachen, so Seile, die die Äste zusammenhalten? Wie funktioniert das? Oder wann wird das gemacht?
Eben wenn bestimmte Strukturen da sind, dass die Stabilität vom Baum her alleine nicht gegeben zu sein scheint und an sich relativ selten.
Also ich denke, das ist ja unendlich teuer, gehe ich mal von aus, und wird wahrscheinlich dann nur bei den Bäumen gemacht, die, sage ich mal, markant
sehr erhaltenswert
sind,
oder?
Genau, ja. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viele von den 63.000 Bäumen, wie viel sind denn da baumchirurgisch gesichert? Weißt du das zufällig? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es nicht mehr wie 500 sind, oder?
Na, ich würde behaupten, das müsste ungefähr was beim Doppelten sein.
Ah, okay, ja. Hm?
Ja, es gibt andere Maßnahmen, bevor man eine Kronensicherung einbaut, indem man durch Schnitte wieder eine gewisse Statik herbeiführt. Mhm. Allerdings gibt es eben tatsächlich bestimmte Strukturen, dass man sagt, nee, man baut hier eine Kronensicherung ein. Und da haben wir mehrere Typen. Also es gibt welche, die tatsächlich nur da sind, um im Falle dieser Ast bricht, dass der Ast dann hält. Und es gibt manche, die quasi die Schwingungen, die der Wind in die Krone bringt, ein bisschen ausbremst, beispielsweise.
Damit da quasi die Stabilität des Baumes nicht noch mehr gefährdet
wird. Nicht die volle Wucht sozusagen bekommt, sondern dass ein bisschen abgepuffert wird und die Strukturen, die da sind, quasi ausreichen.
Aber das ist ja immer eine Maßnahme, die, sag ich mal, eine Fällung eigentlich wahrscheinlich rauszögern soll. Weil der Baum an sich wächst da ja alleine stehend von frühester Jugend und ist eigentlich den Wind gewöhnt und müsste seine Statik eigentlich so ausrichten. Mhm. Nur halt, dass er in der Stadt alle möglichen anderen Probleme kriegt und dass dann dieses Gleichgewicht dieses Einzelbaumes ein bisschen aus den Fugen gerät und man da als Menschen nachsteuern kann, so ein bisschen, aber wahrscheinlich nur in geringem Rahmen dann.
Ja, also vor einer Fällung haben wir eine Vielzahl an Maßnahmen. Beispielsweise würde ich sehr, sehr weit am Anfang diese Kronensicherungen mit reinbringen, haben nicht unbedingt immer gleich was damit zu tun. Es gibt aber eben auch Kronenteileinkürzungen beispielsweise oder Kroneneinkürzungen. Es gibt Kronensicherungsschnitte, die auch durchgeführt werden. Oder, was man auch öfter im Stadtgebiet beobachten kann, dass so merkwürdige Baumstümpfe quasi nur noch dastehen. Also bevor wir quasi das letzte Habitat entnehmen, versuchen wir so weit wie möglich und sofern natürlich auch überhaupt was da ist, was irgendwie relevant wäre, das stehen zu lassen. So ist jüngst beispielsweise in der Stolze Straße quasi nur noch ein Stumpf stehen geblieben.
Also das heißt, das ist dann die Totholzanreicherung im Stadtgebiet.
Sozusagen.
Der Baum wird so eingekürzt, dass er keine Gefahr mehr darstellen kann, dass keine Kronenteile oder Äste mehr runterfallen können und der Baumstumpf bleibt dann stehen.
Aber der ist dann tot, oder nicht? Oder was bringt das dann, was ist dann der Vorteil davon?
Also da reden wir schon tatsächlich eher von der Fällung sozusagen. Und wenn der quasi auch freigegeben ist zur Fällung, dann gibt es aber eben einfach bestimmte Strukturen beispielsweise, wo wir sagen, die sind erhaltenswert und wir lassen den Stumpf noch stehen. Entweder tatsächlich nur, weil Höhlungen drin sind und das schlichtweg noch ein Habitat ist, selbst in der Stadt.
Was heißt denn Habitat?
Dass also ein Lebensraum für Insekten oder ein Lebensraum für Vögel, also über Baumhöhlen. Hm. Oder unter Umständen sogar die Fledermäuse. Das wäre eine Variante. Und dann gibt es manche Baumarten, die damit auch klarkommen, wie zum Beispiel Linde, kann man am Gutenbergplatz sehen, gegenüber vom Gymnasium. Da steht im Moment immer noch quasi ein Stumpf, der aber völlig grün ist. Also man nimmt das gar nicht wahr. Allerdings ist es eben kein klassischer Baum mehr. Und würde man das privat in seinem Garten machen, dann würde man auch gegen die Baumschutzsatzung verstoßen. Deswegen haben Private wie wir, stellen dann einen Fällantrag, die Fällung wird dann genehmigt. aufgrund des Gesundheitszustandes sozusagen. Und bevor wir die aber durchführen, bleibt der quasi bei uns im Kontrollintervall, auch in der Pflege, weil das muss natürlich auch nachgesorgt werden. Und ist aber eben zumindest noch als Habitat dann da.
Mhm. Wir haben Angelika Gilha im Studio und sprechen über Stadtgrün, vor allem über Bäume. Sie kommt vom Garten- und Friedhofsamt und ist dort eben ja im Bereich Bäume zu Hause oder arbeitet genau dafür. Wir haben eben schon darüber gesprochen, über diese Verkehrssicherungspflicht und ja, wie mit einem Baum umgegangen wird, wie er kontrolliert wird, welche Schritte allem nötig sind, um am Ende sagen zu müssen, okay, wir können nichts mehr tun, wir müssen ihn vielleicht auch fällen. Das heißt, es wird versucht, so lange wie möglich einen Baum zu erhalten. Nun gibt es ja aber auf der anderen Seite auch Maßnahmen der gestalterischen Abwandlung in einer Stadt, wo auch Baumfällungen manchmal zum Thema werden. Ich denke jetzt gerade Bundesgartenschau, da wird es irgendwie ein gestalterisches Ding angegangen, wo Bäume weichen müssen. Ist das dann quasi im Verhältnis irgendwie logisch, wenn man sich überlegt, eigentlich müsste ja jeder Baum stehen bleiben, wir brauchen alle Bäume in der Stadt, aber weil wir jetzt hier einen Park umgestalten, da ist es dann okay. Wie geht ihr mit diesem Konflikt um oder ist es gar keiner?
Wir haben in der Stadt quasi ständig Konflikte. So ein Baum braucht natürlich Platz, braucht Raum und der ist nicht alleine da. Und umgekehrt, wir Menschen sind eben nicht alleine da, wenn wir einen Baum quasi vor der Tür haben oder in dem Bereich. Das ist mal als Grundszenario. Worauf ich aber auch gerne noch eingehen möchte, bevor es immer wieder zu Konflikten kommt, sind meine Kollegen tatsächlich sowohl in der Baumkontrolle als auch in der Baumpflege einfach mit Herzblut dabei. Und unsere Aufgabe der Fällungen ist eigentlich marginal. Mhm. Also unser Hauptthema, zu dem wir angetreten sind, ist, dass wir Bäume haben und Bäume begleiten. Theoretisch so lange, dass wir davon eigentlich gar nicht mehr viel mitbekommen, was die Fällung dann betrifft. Und das Aufgabenrepertoire an Kontrollen, an Maßnahmen, die am Baum gemacht werden können, bevor es zu einer Fällung kommt, das ist im Vergleich zur Fällung gigantisch groß. Und soweit es die Umstände halt hergeben, am Baum und vom Umfeld her wird das eben auch ausgeschöpft und ausgenutzt. Was halt mit dazu kommt, ist beispielsweise Witterung oder eben auch einfach viele, viele Nutzungen, die draufliegen und die Vitalität eines Baumes teilweise sehr drastisch, wahnsinnig schnell herabsenken können.
Also hast du da, sag ich mal ganz plakativ, so ein paar Beispiele. Mir fällt zum Beispiel, das haben wir mit Jens schon rausgearbeitet, natürlich das verbotene Streusalz ein. Mhm. Das ist sicherlich ein großes Problem. Und dann ist es ja manchmal so, dass der Stamm in einer Baumscheibe steht, wo der Stammdurchmesser schon größer ist als die verbleibende Fläche der Baumscheibe. Das heißt, der Baum muss ja irgendwo sein Wasser herkriegen. Er braucht auch unterirdisch irgendwie Platz, also nicht nur nach oben für die Krone. Das sind die Sachen, die wir jetzt so auf der Hand liegen, halt einfallen.
Mhm. Also insbesondere bei jungen Bäumen, wenn wir dort anfangen, ist es beispielsweise ein Thema mit den Fahrrädern, die dran gekettet werden, dadurch, dass man dann zwangsweise auch auf die Baumscheibe tritt. Bei Baumscheiben werden unheimlich gerne Mülltonnen abgestellt, Sperrmüll abgestellt, eben das angesprochene Straßensalz. Dann sind es natürlich auch Leitungen, die wieder verlegt werden. Eine Zeit lang war jetzt sehr aktuell die Hausanschlüsse, die neu gemacht wurden. Es geht aber auch einfach mit den ganzen Medien weiter, sodass relativ regelmäßig irgendwie gegraben wird. Das heißt, Wurzeln, die sich gebildet haben, werden unter Umständen sehr stark verletzt oder sogar entnommen. Und jeder Einzelne allerdings eben auch schlichtweg mit dem Parkplatz kann drauf achten. Wir haben teilweise Anfahrschäden. Jeder Flecken, wie gesagt, zum Parken wird noch genutzt und da eben auch gerne in Kauf genommen, dass es auf der Baumscheibe ist. Und natürlich auch das schon angesprochene Streusalz beispielsweise. Und dann hat bei solch trockener Witterung ein Baum natürlich in so einer kleinen Baumscheibe auch wenig Möglichkeit, an Wasser zu kommen. Allerdings muss man jetzt auch unterscheiden, reden wir von einem Jungbaum und der Baumscheibe mit Wasser oder reden wir von einem Altbaum und Wasser?
Mhm. Okay, also sagen wir, das wäre mal ganz interessant, da ein bisschen wirklich näher drauf einzugehen. Dann, es sind ja viele Bäume, mussten ja neu gepflanzt werden in manchen Bereichen und ich denke, das wird in den nächsten Jahren leider gerade so weitergehen müssen. Aber der Umgang mit einem neu gepflanzten Baum, der ist natürlich ganz entscheidend. Klar, das ist ja bei den Menschen genauso.
Also Jungbäume brauchen natürlich regelmäßig Wasser und natürlich auch erstmal die Entwicklungsmöglichkeiten, insbesondere im Untergrund. Also ein Baum braucht Raum, und zwar oberirdisch, das ist vielleicht noch am nachvollziehbarsten, dass dort keine Leitungen sind im zukünftigen Kronenbereich, dass die Häuser einen gewissen Abstand haben, wo man dann auch Möglichkeiten hat, darauf zu reagieren, indem man bestimmte Baumarten nutzt oder Wuchsformen nutzt. Und natürlich auch, was man nicht ohne weiteres sieht, der unterirdische Raum, der muss groß genug sein. Bei einem Jungbaum wird in Erfurt gepflanzt mit 12 Kubikmetern. Das ist so die allgemeine fachliche Vorgabe, die in der Regel dann im Prinzip auch erreicht wird. Allerdings sind 12 Kubikmeter tatsächlich nur der Startschuss für einen Jungbaum. Also ein wirklich großer, alter Baum, der braucht ein Vielfaches davon. Und das gibt unsere Stadt nicht wirklich her, weil wir unter der Straße einen verdichteten Raum haben, der quasi nicht lebenswürdig ist. Je besser die Straßen ausgebaut sind, kann man jetzt nicht mit einer Kopfsteinpflasterstraße vergleichen von vor vielen Jahrzehnten, ist das quasi toter Raum. Er ist verdichtet, es kommt kein Wasser hin. Das heißt, auch für eine Wurzel ist es nicht interessant. Dann haben wir noch den Gehwegbereich, der spannend ist. Da liegen viele Leitungen drin. Und wir haben noch vielleicht Vorgartenbereiche, die spannend sind. Da gibt es dann zum Teil die Beschwerden oder die Ängste, dass die Wurzeln ins Grundstück wachsen, dass die Wurzeln Gebäude beschädigen. Also das kommt auch relativ häufig vor als Fällantragsgründe und Beschwerdegründe letztlich. Also sprich, auch unterirdisch, insbesondere zukünftig, muss für einen Baum viel Platz sein, damit er eben die Chance hat, wenn es denn tatsächlich regnet, Wasser einsickern kann, er auch an das Wasser rankommt.
Ich kenne das aus dem Bereich, also ich mache manchmal auch Interviews zu Radverkehr und Radverkehrspolitik, und da ist es so, dass seit einer gewissen Zeit, wenn eine Straße gebaut wird, muss auch an quasi Radfahrerinnen und Radfahrer gedacht werden, und da dann wie auch immer die Gegebenheiten sind, was gebaut werden, gibt es das für Bäume auch? Also dass quasi, wenn eine Straße neu gemacht wird, muss auch an Bäume gedacht werden, die da stehen oder die da vielleicht hinkommen könnten, oder ist das noch so ein bisschen Glückssache, wie die jeweilige Stadtverwaltung so drauf ist?
In Erfurt ist es keine Glückssache. Also Bäume sind da mit im Konzept mit drin. Was natürlich immer wieder geschaut werden muss, wir haben einen begrenzten Raum. Auch so ein Thema, was uns heute sehr begleiten wird, das ist eben einfach alles begrenzt. Ressourcen, und eben eine Ressource ist der Raum. Und wie man den dann nutzt und gestaltet bei den verschiedenen fachlichen Vorgaben, das ist dann eben letztlich die Kunst. Und das geht natürlich nicht ohne Einschränkungen für quasi alle. Und irgendein Bereich wird es quasi treffen.
Wir waren vorhin noch gar nicht fertig gewesen mit der Frage, dass es ja zum einen wenig Platz ist und versucht werden soll, jeder Baum irgendwie so lange wie möglich zu erhalten. Auf der anderen Seite durch Umgestaltungsmöglichkeiten oder so Bäume wieder weichen müssen. Da waren wir noch nicht ganz zu Ende.
Je nachdem, was quasi gestaltet wird und wie intensiv dann der Baum davon betroffen wird, muss eben geguckt werden, wie geht's dem Baum jetzt, was für ein Entwicklungspotenzial hat er und was für Schäden sind unter Umständen durch eine Maßnahme zu erwarten und was kann dagegen unternommen werden, durch beispielsweise eine Umplanung schlichtweg oder schlichtweg bestimmte Baumschutzmaßnahmen zu beachten. Allerdings eben, wenn man ein großes Konzept nimmt, sei es nun eine Einfallstraße, die nach Erfurt reinkommt oder ähnliches, dann wird natürlich viel angepackt. Also viele Belange müssen dann miteinander kombiniert werden. Und das ist dann halt die verschiedenen Fachdisziplinen, die dann miteinander A, ihre Belange natürlich benennen müssen und B, dann natürlich auch zu einer Lösung kommen müssen, sodass alle zumindest partiell dann noch etwas Optimales dann auch haben.
Ist ein Aushandlungsprozess, wie man
ja,
wie so oft.
Mir fällt jetzt sofort wieder das Beispiel ein, was wir am letzten Montag hatten, ja, Radweg an der Arnstädter Straße. Das ist ja der große Klassiker, weil in dem Bereich, wenn ich jetzt, sage ich mal, ein total alternatives Verkehrskonzept favorisieren würde, könnte ich ja sagen, okay, dann nehme ich eine Fahrspur irgendwie weg für Autos. Nur stehen dann halt die Autos bis hoch zur Anschlussstelle Erfurt West. Also das heißt, es ist dann so bei den großen Einfallstraßen so eine Vernetzung von unterschiedlichen Anforderungen und das tägliche Verkehrsaufkommen jetzt gerade an PKWs, das kann ich ja einfach auch nicht wegdiskutieren. Damit muss ich ja umgehen. Und in dem Fall ist es dann halt leider so, dass dann da die Bäume dann am kürzeren Ende sitzen und dann letztendlich gefällt werden müssen dann. Mhm. Weil da einfach das ganze, die ganze Struktur für den Moment halt nicht änderbar ist, denke ich mal.
Bedingt. Also bei Planung, darauf sind wir jetzt noch nicht eingegangen. Unser Hauptthema ist halt die Baumkontrolle und die Baumpflege. Also schlichtweg tatsächlich die Arbeit direkt am Baum und mit dem Baum. Darüber hinaus gibt es natürlich Schnittstellen. Schnittstellen zur Grünflächenunterhaltung, Schnittstellen zur Baumschutzsatzung mit dem Umweltamt, Schnittstellen zu Planungen. So, und da beispielsweise wären wir dabei, bei solchen Planungen, wo unter Umständen schon zu erwarten ist, dass Bäume betroffen sind, werden wir oftmals mit dazugeholt und dann gucken wir uns konkret die Bäume an. Entweder werden dann im Vorhinein tatsächlich Gutachten geschaltet, wenn es sehr viel ist, oder man guckt vor Ort, welche Belange haben wir hier, weil jede Fachdisziplin hat natürlich auch ihre fachlichen Vorgaben und die werden in der Regel nicht lockerer, sondern die werden in der Regel immer schärfer. Und so wie beispielsweise eben der Belang der Radfahrer, allerdings, dass auch der Fußweg gewährleistet sein muss und natürlich auch der Autoverkehr und das mit bestimmten Vorgaben. Und wir, die wir dann eben sagen, also wenn unser Baum dort im Bestand ist, dann fordern wir, dies und das einzuhalten. Und so ist es dann sicherlich ein Kompromiss, aber das ist eben ein Prozess, der dann in Gang kommt, der viel mit Kommunikation zu tun hat, mit Verständnis für andere Belange und letztlich ist es trotzdem eine große Chance, dass viel Gutes eben auch im Sinne der Bäume dann letztlich rauskommt. Wenn unsere Bäume einen schlechten Allgemeinzustand haben und dann eine Planung drüber geht und eine Planung bzw. ein Bau vorgesehen ist, der wahrscheinlich den Gesundheitszustand nicht befördern wird, dann ist es unter Umständen die bessere Variante, hier zu fällen und neue optimale Bedingungen zu schaffen für eine Nachpflanzung.
Ist es eigentlich so, dass für jeden gefällten Baum ein neuer gepflanzt wird oder irgendwie so ein Ausgleich geschaffen wird? Oder ist auch das Ziel, noch mehr Bäume zu pflanzen, als jetzt da sind?
Für jeden Baum, der gefällt wird, gibt es eine Ersatzpflanzung. Mhm. Also wir haben die Baumschutzsatzung in Erfurt und die gibt vor, für eine Fällung muss im Prinzip auch eine Nachpflanzung oder eine Ersatzpflanzung erfolgen. Es ist überall da, wo vernünftig gepflanzt werden kann, wird auch gepflanzt.
Was sind das für Bedingungen quasi? Also oder wo ist das dann? Oder stehen die dann alle auf einem Gebiet?
Also uns ist es natürlich wirklich eine Herzenssache, dass die Bäume gute Bedingungen haben. Wir haben viele Beispiele, wo es eben leider nicht ist. Von daher machen wir uns stark, dass wenn gepflanzt wird, die Bäume auch so gepflanzt werden, dass sie in die Zukunft leben können. Und nicht nur für eine kurze Dauer. Sowas sind Sachen, wie schon angesprochen, wenn Leitungen sehr nah an den Baumkronen sind. Und da gibt es leider eben auch noch Planer, die Bäume planen als kleinen Punkt, aber eben nicht als Baum. Und wir versuchen den Blick zu öffnen, so ein Baum ist eben nicht nur ein Jungbaum und ein Punkt im Plan, sondern ist auch irgendwann, soll es ein Altbaum sein, wenn es beispielsweise Bäume erster Ordnung sind. Das heißt, der wird größer in der Baumkrone als auch eben im Wurzelbereich, diese beiden Raumdimensionen sozusagen, die uns wichtig sind.
Erste Ordnung heißt
das irgendwie besonders große Bäume.
Ach so, okay.
Einfach besonders große Bäume.
Und da ist es dann wichtig, dass ihr frühzeitig eingeschaltet werdet, weil es bei Planern oft noch, hätte ich jetzt nicht vermutet, halt diese Ansicht gibt, dass das so ein kleines grünes Böbbele ist da auf seinem Plan, sage ich mal ganz salopp, dass der ein bisschen besser aussieht, aber die Dimensionen, die dann später entstehen sollen und die auch natürlich gewünscht sind, werden dann schlichtweg bei der Planung vergessen.
Und sie stehen nicht in dem Vordergrund, wie sie für uns natürlich da sind,
weil
wir die Konflikte natürlich tagtäglich haben und wir unsere Erfahrungen da auch gerne einbringen möchten.
Aber malt der Planermensch eigentlich da einfach nur Baum hin oder gibt es dann schon die Idee, was das für ein Baum ist? Weil dann könnte man ja sagen, okay, da ist jetzt so und so viel Platz, dann nehmen wir einen Baum, der nicht so riesig groß wird oder so.
Es ist unterschiedlich. Also einige Planer haben das sehr gut quasi mit im Fokus und bei manchen gibt es da mehr Gesprächsbedarf. Mhm. Aber dafür sind wir eben unter anderem auch mit angetreten, dass, wie gesagt, Leitungsbereiche angeschaut werden. Laternen sind so ein Thema, Gebäude sind so ein Thema und natürlich auch, dass im unterirdischen Bereich Raum da ist. So dass es eben nicht ohne weiteres zu dem Konflikt kommt, die Gehwege werden angehoben und es entstehen Stolpergefahren. Das sind ja auch Sachen, wo dann andere wieder natürlich ins Handeln kommen müssen und berechtigt dann eben unter Umständen auch Beschwerden sind, beziehungsweise auch wieder ein Schaden entstehen kann, der natürlich abgewendet werden soll.
Was wir vielleicht auch ändern müssen, ist die Überlegung, welche Baumarten gut in einer Stadt wachsen können, wenn es wärmer und trockener wird. Baumkontrolle macht ihr quasi jedes Jahr an den Bäumen in der Stadt. Wir haben Angelika Gilhaar vom Garten- und Friedhofsamt hier im Studio und sprechen über Bäume schon eine ganze Weile. Habt ihr in den letzten Jahren festgestellt, dass sich was gravierend wirklich ändert an den Bäumen in Bezug auf die Trockenheit, dass sie sich irgendwie gar nicht mehr richtig erholen? Oder welche Baumarten betrifft das besonders?
Das waren jetzt sehr viele Fragen.
Ja.
Also ja, insgesamt unsere Bäume haben mit extremeren Bedingungen zu kämpfen. Das ist aber nicht alleine die Witterung. Das sind auch schon die viel angesprochenen Nutzungskonflikte, die wir haben. Einfach der Raum in der Stadt wird von vielen genutzt und auch anders genutzt. Also selbst das Beispiel, unsere Baumfreunde, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, stellen aber eben ihr Fahrrad auf einem Baum ab.
Aber wieso ist das eigentlich so schlimm? Weil man dann da drauf rumtritt auf der Fläche,
genau.
Also dieser Baumscheibe.
Die Baumscheibe wird betreten, man verdichtet Stück für Stück. Es gibt manche Baumscheiben an Haltestellen, kann man das relativ gut sehen. Wenn dort regelmäßig mit Leuten rübergegangen wird, ist das quasi so schlimm, wie wenn eine Baumaschine einmal drüber fährt. Mhm. Weil selbst mit einem einmaligen Verdichten ist das Bodengefüge halt nachhaltig verändert. Mhm. Und zwar so, da kommen wir zu den Lebensbedingungen von Bäumen. Im Wurzelbereich muss Luft sein, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und Wasser. Und selbst wenn dort viel Wasser ist, aber keine Luft, dann kann die Wurzel im Prinzip auch nicht wachsen. Also es muss so ein bestimmtes Gleichgewicht da sein und alleine durchs eben ständig Betreten und Verdichten fehlt die Luft. Das heißt, das ist nutzloser Raum. Wie vorhin schon angesprochen, wenn man unter einer Straße wird ein Baum bei neuen Straßen kaum wurzeln, weil das einfach so verdichtet ist, dass dort keine Luft ist, auch kein Wasser hinkommt und damit ist es toter Raum für den Baum. Unsere Bäume haben in Erfurt Schwierigkeiten auch darüber hinaus. Aufgrund zum einen dieser vielen Nutzungsbelange und natürlich auch noch zusätzlich. Das ist aber nur zusätzlich. Mhm. Das ganze Thema mit der Witterung, die immer trockener und vor allen Dingen auch wärmer wird. Das sind so diese beiden Aspekte. Wir können beobachten, dass es den Bäumen schlechter geht. Dass es insbesondere die Folge vom letzten Jahr sich in diesem Jahr auch schon deutlich herausstellt, dass wir viel Totholz haben und auch mehr Fällungen haben werden als sonst, dass Bäume einfach abgestorben sind. Dann müsste man noch differenzieren nach Alter. Da ist es auch sehr unterschiedlich. Also Jungbäume haben es natürlich zum einen besonders schwer, weil sie haben die Herausforderung, sie müssen sich erstmal etablieren. Altbäume oder ältere Bäume, die sich schon etabliert haben, die haben dann insbesondere mit den Nutzungskonflikten zu tun. Und natürlich dann auch mit der zunehmenden Trockenheit, insbesondere in der Siedlung, wo dann eben einfach die Wärme noch mit dazukommt und die Verdunstung noch schneller quasi voranschreitet. Und es kommt eben kaum Wasser nach. Reaktionen darauf sind eben zum einen unser Starkmachen für die Bäume, dass die wirklich bei einer Pflanzung gute Bedingungen haben und auch möglichst dann nur gepflanzt werden. Wenn diese Bedingungen so geeignet sind, dass ein Baum überhaupt das Handwerkszeug sozusagen mitbekommt, um da leben zu können, und zwar dauerhaft. Das heißt, dieses Thema Standort und Bedingungen wird dadurch nochmal wichtiger. Zum anderen ist es natürlich auch eine vermehrte Pflege, die dann einherkommt. Das heißt, es wird noch intensiver gewässert. Das war insbesondere auch dieses Jahr sehr stark in den Medien. Es gab den Aufruf, auch gerne Baumpatenschaften zu übernehmen, Bäume auch mal selbst zu wässern. Und in der Stadt an sich ist es halt eine viel, viel höhere Aufgabe geworden. Und das ist mit ein sehr deutliches Zeichen jetzt von der Veränderung der ganzen Witterung, insbesondere der letzten beiden Jahre, dass das wirklich massiv zugenommen hat und einen großen Bereich der Aufgaben mit übernommen hat.
Betrifft das alle Baumarten gleich, beziehungsweise was gibt es eigentlich so für Hauptbaumarten in Erfurt und sind die da gleich betroffen? Also ich erinnere mich nur an unsere Waldsendung, dass es da ja auch Probleme gab und es sogar jetzt die Buchen trifft und das irgendwie so ein Zeichen ist, weil Buchen ansonsten da relativ gut mit klarkommen. Wie ist das in der Stadt?
Also Jens hatte ja gesagt, dass Esche, Ahorn und Linde die Hauptbaumarten sind und diese Diversifizierung, die soll ja jetzt losgehen. Da weiß ich jetzt nicht, wie weit diese neuen Baumarten schon angekommen sind in Erfurt. Mhm. Also wenn du da vielleicht was dazu sagen kannst, weil Esche hat ja dann noch das weitere Problem von diesem neuartigen Pilzbefall, Eschentriebsterben. Das ist ja nochmal auch ein riesengroßes Problemfeld. Aber diese neuen Baumarten, die Marie jetzt erwähnt hatte, wie weit sind die schon in Erfurt angekommen, sage ich mal.
Damit kein falsches Bild entsteht, das sind unsere Hauptbaumarten, die wir in Erfurt haben. Die haben in der Vergangenheit, haben im Prinzip auch die Leute richtig reagiert, haben die gepflanzt, die waren hier etabliert. Es wurde teilweise nach ästhetischen Aspekten gegangen, dass man eben eine Baumallee kennt. Jeder, egal ob er in Urlaub fährt oder selbst teilweise hier in Erfurt, ist eine Baumart. Hm. So, und von diesen Gedanken löst man sich immer intensiver. Das ist das eine. Das andere ist, was die Kollegen schon vor langer Zeit begonnen haben, also 10, 15 Jahre und weiter darüber hinaus zurück, dass man immer wieder experimentiert mit Baumarten. Und jetzt geht das Experimentieren mit Baumarten eben so weit, dass man eben diese klassischen Alleen nicht mehr als Allee pflanzt im Sinne von mit einer Baumart. Weil was unsere Lösungsvariante ist, in Zeiten einfach von wahnsinnig hoher Trockenheit und Wärme, dass wir über das Differenzieren von Baumarten, über eine Vielfalt dahin kommen, dass zumindest, wenn irgendetwas, darauf möchte ich gerne gleich näher eingehen, kommt, man noch einige Bäume hat, die gut überleben können. Wovon wir uns definitiv lösen müssen, dass es die vielen guten Baumarten gibt oder die eine Baumart, die das ganze Thema mit Klima, mit geringem Wurzelraum und ähnliches lösen kann, sondern wirklich diese Vielfalt an Baumarten zu nutzen. Wir haben eigentlich bei jeder Baumart irgendetwas. Ulrich hat das eben schon angesprochen. Bei der Esche gibt es das Triebsterben seit einigen Jahren. Wir hatten vielleicht ein schönes Beispiel, dass sich das ändern kann. Jeder kann sich bestimmt noch gut daran erinnern, dass unsere Kastanien im Sommer schon ihr Laub verloren haben. Mhm. Kastanienminiermotte. Da wurde prognostiziert, es ist der Untergang der Kastanie. Die wird es bald nicht mehr geben. Mittlerweile haben meine Kollegen jetzt bei der Baumkontrolle die Info mitgebracht, unsere Kastanien stehen zum Teil richtig, richtig gut da. Es betrifft nicht alle, aber es gibt eben auch, dass es einem Baum schlecht geht, immer nicht nur einen Grund. Es ist immer eine Vielfalt, es ist immer eine Vernetzung. Es sind immer viele Aspekte, die zusammenkommen und die etwas Gutes oder eben Schlechtes am Baum bewirken. Und von daher sind Krankheiten im Wandel, ist Reaktion im Wandel und es verändern sich im Prinzip auch die Ansprüche auf die Bäume.
Darf ich mal bei der Kastanie im Detail nachfragen? Mhm. Ich weiß nur, dass immer gesagt wurde, das Laub muss weg. Und durch diese Maßnahme konnte man jetzt dann tatsächlich diese Miniermotte so eindämmen dann. Weil ich weiß es jetzt an ein paar Stellen in Erfurt, da ist tatsächlich das Laub wirklich konsequent weggemacht worden unter den Kastanien. Und das war dann ein ausschlaggebender Faktor, um die wieder so ein bisschen, sag ich mal, zur Gesundung zu bringen.
Das ist ein Faktor. Ein wesentlicher Faktor ist allerdings, dass sich unsere Tierwelt schlichtweg darauf eingestellt hat. Also es ist ein Nahrungsangebot entstanden, beispielsweise für Meisen und Ähnliche, okay, die das einfach mit genutzt haben. Das heißt, für alles braucht man auch ein bisschen Zeit und dann ergeben sich andere Bedingungen wiederum. Nehmen wir jetzt das flache Beispiel, wir wollen was planen. Vor ein paar Jahren hätte man noch gesagt, hier in diesem Straßenzug oder in die Grünanlage, da pflanzt man lieber keine Kastanie. Kastanie wird gerade gesagt, wird absterben, mhm, aufgrund der Situation. Dieselbe Situation heute, man plant, da ist die Kastanie beispielsweise wieder eine Variante, die man durchaus guten Gewissens quasi nutzen kann. Also sprich, man muss sich bewusst sein, jede Baumart hat irgendeine Krankheit oder kann von irgendeiner Krankheit oder mehreren befallen werden. Und deswegen ist es ein Aspekt, dass man sagt, mehrere Baumarten nutzen, um die Vielfalt zu gewährleisten und um sämtlichen Varianten, die eben im Leben eintreffen können, etwas begegnen zu können.
Um wie viele Bäume reden wir denn eigentlich gerade so? Also wie viele werden denn so im Schnitt, weiß ich nicht, im Jahr in Erfurt gepflanzt, kann man das sagen?
Da habe ich keine genauen Zahlen. Es gibt immer unterschiedliche Projekte, sei es nun über Investoren, sei es nun Straßenzüge oder eben auch Einzelbäume, die gepflanzt werden. Und das ist differenziert.
Mhm. Kann man quasi nicht so ein...
Die Baumartenvielfalt, die jetzt dann angestrebt wird, das heißt, du hast ja gesagt, es wird schon seit längerem da experimentiert und das heißt, es ist dann alles so ein bisschen im Fluss. Die Kastanie war irgendwann mal so, sage ich mal, eher nimmer präferiert und jetzt hat man festgestellt, verschiedene Maßnahmen können die weiter retten. Das heißt, man hat dann so ein Pool an Baumarten, aus dem man sich dann da eher bedient dann. Und wir hatten ja schon vor einer Woche drüber gesprochen, es ist so, dass halt die Städte klimatische Hotspots sind und ich mit den heimischen Baumarten, die jetzt schon in den Wäldern Probleme kriegen, natürlich in der Stadt noch größere Probleme gleich habe. Und da wurde dann vor allem Ostasien angesprochen, dass da klimatisch vergleichbare Bedingungen herrschen, vor allem, dass es auch mal im Winter kalt werden kann, trockene, heiße Sommer und dass dann da bevorzugt dann Baumarten herkommen könnten. Und sind solche Baumarten aus Ostasien tatsächlich, also wenn ich mir das vom Götterbaum absehe, werden die schon in größerem Umfang gepflanzt dann in Erfurt tatsächlich?
Also größeren Umfang ist relativ. Es gibt, wie gesagt, seit mindestens 15 Jahren teilweise Versuche, dass man immer mal einen Einzelbaum mit reinpflanzt, um auch zu sehen, wie er sich entwickelt.
Ja.
Es wird insbesondere jetzt natürlich neuere Bereiche betreffen, wo auch mehr mit den Baumarten dann gespielt wird und beispielsweise einzelne Quartiere entstehen. Berliner Platz wird ja grundlegend neu gemacht, da wird es auch eine Vielzahl an Baumarten geben im Vergleich zu vorher. Allerdings hat man das eben vorher auch nicht grundlos gemacht, sondern es hat schlichtweg funktioniert. Also die Bäume haben eben auch noch andere Bedingungen vorgefunden, beziehungsweise sind damit einigermaßen klargekommen. Es ist ein weiterer Aspekt, der auf Bäume halt mit einspielt, ist, wie wurde früher denn Baummaterial gewonnen? Also wir haben im Prinzip jetzt den Raum, wo die Nutzung immer verdichteter ist. Wir haben das Wetter, was sich verändert und was in der Stadt einfach extremer ist. Und wir haben natürlich auch die Bäume an sich, die teilweise damals frei gezogen wurden, vielleicht aus einem Wald sogar rausgenommen wurden und dann in einen Grünsteifen reingepflanzt wurden oder eben aus Baumschulen dann schon kamen. Das Baumschulmaterial, das ist ja auch eine Fachdisziplin, die sich entwickelt hat und wo man teilweise auch sehr eingeschränkt ist. Und auch das ganze Gefüge mit Planung, es muss ausgeschrieben werden. Es gibt eben einige Baumschulen, die ja auch sehr vernetzt sind und dann das Material sich beziehen und was ja letztlich dann auch vegetativ vermehrt ist. Das heißt, auch da müssen wir wieder zurückkommen zu einer Vielfalt an überhaupt erstmal Pflanzware und Pflanzqualitäten. Und auch da ist es quasi wichtig, dass wir immer mal differenzieren, mal kleinere Bäume pflanzen, da wo sich es anbietet. Und in bestimmten Straßenzügen, jetzt sind wir wieder bei den Nutzungen, braucht man allerdings gleich schon einfach einen großen Baum, weil man beispielsweise an der Straße ist schon und schon ein gewisses Lichtraumprofil braucht und man dort keinen kleinen, zarten Baum hinpflanzen kann, wo, und dann kommen wir auch wieder zu einem Thema, Vandalismus beispielsweise herrscht und der Baum schlichtweg sogar dann im Zweifel in der Krone oder im Leittrieb dann beschädigt wird oder eben letztlich ein Totalschaden ist.
Also das ist also ein bisschen, sag ich mal, sorgloser Umgang, dass man vielleicht sagt, oh, der kleine Baum, gut, da knipse ich mir mal, das muss ja nicht unbedingt aktiver Vandalismus sein. da war ja jetzt ein Fall auf dem Ringelberg, der kam auch in der TA, dass das ein bisschen publiziert wurde. Und da fand ich es ja gut, dass einfach der Schaden auch beziffert war, dass das ein vierstelliger Betrag ist, der da fällig ist. Das ist ja nicht so, dass ich irgendwo eine Pflanze aus dem Wald rausreiße und dann da einfach irgendwo wieder hinpflanze und denke, es ist alles gut. Also dieses der Umgang von uns Stadtmenschen mit den Bäumen, das ist natürlich auch ein weites Feld. Und Jens hat ja gesagt, es wird Umweltbildung gemacht. Die macht ihr wahrscheinlich dann genauso auch. Und jetzt will ich vielleicht, ich weiß gar nicht, wir haben nur noch,
wenige Minuten. Wir müssen auf jeden Fall noch so darauf zu sprechen kommen, was kann ich eigentlich selbst auch tun. Wir hatten es vorhin immer schon mal angesprochen, die Bauernpatenschaften haben wir angesprochen. Vielleicht kannst du dazu noch mal auch mal kurz rückblicken, wie das in diesem Jahr so gelaufen ist. Haben sich da viele Leute gemeldet?
Es haben sich dieses Jahr einige Leute gemeldet, nachdem wir es nun noch mal recht intensiv auch in den Medien hatten. Zum einen ist es schlichtweg ein Anliegen, egal ob man einen Patenschaftsvertrag hat oder nicht, so eine Baumscheibe quasi pfleglich zu begegnen. Also wir haben schon den Gehweg- und Parkplatzbereich, der sollte uns genügen, damit zumindest das bisschen Raum dann nicht noch eingeschränkt wird und damit letztlich das Wachstum des Baumes. Indem ich eben die Mülltonne nicht draufstelle, mein Fahrrad dort nicht abstelle und an den Baum kette und damit eventuell noch Verletzungen an der Rinde dann herbeiführe, was dann wieder eine Eintrittspforte für Schädlinge und Pilze sein kann. Und beispielsweise natürlich auch nicht, dass ich meine Kraft am Baum messe und dort Rinde abschäle oder gar abhacke, was lustig klingt, aber leider jedes Jahr wieder eintritt. Und dann gibt es die Möglichkeit, einen Baumpatenschaftsvertrag zu schließen. In der Vergangenheit war der Fokus auf der Baumscheibe, dass man die ein bisschen gestalten kann nach bestimmten Vorgaben, dass man die ein bisschen lockert und eben durch die regelmäßige Pflege dort auch einen deutlich besseren Zustand für den Baum erwirkt. Und auch das Wässern. Das Wässern ist mittlerweile auch im Fokus, beziehungsweise es gibt gezielte Nachfragen, da kann ich denn nur was für den Baum tun oder ich möchte nur den Baum wässern, mich gar nicht um die Baumscheibe kümmern. Die Variante gibt es auch. Also sprich, diesen Vertrag kann man abschließen, kann dann die Fläche sozusagen für den Baum pflegen und hat das dann auch offiziell. Und es werden in dem Rahmen Samen quasi gestellt, mit denen man die Baumscheibe ein bisschen gestalten kann, sofern der Platz denn da ist. Und wer möchte, kann auch Baumbewässerungssäcke haben, sodass auch eine leichtere Vorstellung vielleicht davon ist, was so ein Jungbaum zumindest an Wasser benötigt.
Also diese Baumbewässerungssäcke, die sind ja, glaube ich, letztes Jahr zum ersten Mal aufgetaucht oder schon früher. Ich weiß es nicht, also du schüttelst gerade intensiv mit dem Kopf. Aber das heißt, jemand, der so einen Patenschaftsvertrag abschließt, kann auch so einen grünen Sack bekommen dann, den er dann mit seinem Schlauch oder mit der Gießkanne befüllt.
Richtig.
Okay, das ist natürlich eine wichtige Information. Und was passt da so rein in den Sack, wenn man da mal.
Also ein Jungbaum bekommt in der Regel 2 Säcke und das sind dann rund 150 Liter, wenn man sie sehr voll macht.
Und die tropfen dann in welcher Zeit raus, die 150 Liter?
Es ist unterschiedlich, aber innerhalb von ungefähr 5 bis 8 Stunden ist so ein Sack in der Regel leer.
Okay, und der sollte immer voll sein?
Nein.
Nicht? Nein. Okay.
Die Säcke haben ganz kleine Löcher im unteren Bereich und dadurch wird quasi gewährleistet, dass die sehr langsam auslaufen und dadurch der Boden, auch wenn er trocken ist, eben sehr langsam durchfeuchtet wird. Also vergleichbar mit einem schönen Landregen, den sich jeder wünscht, der einen Garten hat oder.
Bis Weihnachten habe ich letzte Woche postuliert.
Wäre schön und gut, ja.
Und eben auch die Menge, weil so ein Jungbaum braucht dieses Wasser. Je nach Witterung, das ist dann immer so eine Fingerspitzengefühlsache, aber so jede Woche bei heißer Witterung, das wäre angebracht. Und wenn es ein bisschen nicht ganz so von Hitze betroffen ist und von Trockenheit, dann so alle 2 Wochen. Diese beiden Säcke, also 150 Liter Wasser an den Jungbaum. Was wir vorhin noch hatten, weshalb die Buche nun mittlerweile auch Probleme hat und was es vielleicht auch verdeutlicht, wir sind ja hier in Mitteleuropa, beziehungsweise auch Mitteldeutschland, das Buchengebiet Und deswegen ist es halt umso erschreckender, dass die Buche jetzt solche Probleme hat. Das lässt sich aber in dem Fall relativ leicht mit erklären, einfach anhand des Niederschlags, der eben so gering ausfällt und deswegen auch das Wässern der Jungbäume. Das kann eben teilweise sehr intensiv sein, also dass wenigstens jede Woche was gegeben wird. Wenn es allerdings tatsächlich gut regnet, dass wir hier in Erfurt wenigstens auf unsere 550 Milliliter kommen, dann reicht das auch alle zwei Wochen.
Wir können gucken, wie sich der Regen entwickelt und vielleicht auch, wie der nächste Sommer ist, wie sich dann die Bäume in der Stadt verhalten. Und vielleicht warst du nicht das letzte Mal hier, sondern wir können nochmal widersprechen. Angelika Gehlhaar vom Garten- und Friedhofsamt war hier. Schön, dass du da warst. Dankeschön.
Vielen Dank für das Gespräch.